Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die China Open im chinesischen Taiyuan laufen seit 4 Tagen. Wir sind inzwischen im Achtelfinale angekommen, nur noch 16 Spieler sind dabei. Wir haben also 18 Matches zu besprechen, müssen uns aber auch ein bisschen über das ein oder andere Unfaire unterhalten, was dort so von sich ging. Und ein Spieler stand kampflos bereits im Achtelfinale, musste aber trotzdem ein Match spielen. Auch darüber werden wir reden. Und es gab ein kleines Favoritensterben an den ersten Tagen, wenn man so möchte. Und wir stehen auch noch ein bisschen im Schock eines wundervollen Deciders mit Respotted Black, den wir soeben gesehen haben. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Total Clearance und auch herzlich willkommen an Kathi. Hallöchen.
Hallo Christian, du, ich glaube, diese Respotted Black gerade, dieser Entscheidungsframe zwischen Zhang Anda und Jiaojin Tong, der hat mich quasi in diese neue Profisaison rein katapultiert. Also das war schon vom Allerfeinsten, wobei bis auf der eine Stoß da von Jiaojin Tong, ne, um dir jetzt zu viel vorwegzunehmen, das war nicht so der Burner. Und Zhang Anda dann knallhart, 6-5 gegen den vormaligen Weltmeister, den ersten chinesischen Weltmeister im rein chinesischen Duell bei den China Open. Also das war ein absolutes Sahnekirschen-Match zwischen den beiden und dann eben ja diese Respotted Black in diesem Decider. Heieiei, also das hat mir richtig gut gefallen gerade.
Das hat es mir auch tatsächlich. Ich hatte das Gefühl, es hat uns beide auch so ein bisschen nach dem holprigen Saisonstart abgeholt. Habe ich das Gefühl, nicht nur in die heutige Sendung, sondern auch, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen in die Saison rein. Wir werden über das Match noch sprechen. Kurz, aber müssen wir erstmal über den Modus der China Open reden und über das Turnier an sich, denn sind wir ehrlich, wir haben ja schon drüber gesprochen, aber die China Open im August, was soll das denn bitte? Nicht in Peking, sondern in einem neuen Venue in Taiyuan. Ach, so richtig wie China Open fühlt sich's nicht an. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, auch so insgesamt. Es ist ein schönes Turnier. Es ist, es ist ein tolles Snooker, was da geboten wird, aber ich finde es auch irgendwie so rundrum läuft noch nicht alles. Also ich weiß nicht, wie es dir gerade ging beim Schauen, aber ich habe das Gefühl, der Ton ist unfassbar schlecht die Woche. Also man hört, man hat immer Hintergrundgeräusche. Also jetzt im Decider bei Zhang Anda gegen Jiaojin Tong hatte ich gerade das Gefühl, da ist irgendwie noch ein Mikro in irgendeiner Kantine, die da auf dem Gelände ist, noch platziert und das wird damit reingemischt in den Ton. Also es war ganz merkwürdig. Also so richtig nach professionell China Open, Wahnsinn, toll, das letzte Turnier vor der Weltmeisterschaft, wie es ja eigentlich ist, fühlt sich's nicht an.
Ja, das stimmt. Und ich weiß auch nicht, ob das so ein kluger Move ist, was insgesamt gerade mit den chinesischen Turnieren passiert ist. Die mussten ja einiges einstecken durch die Expansionstendenz Richtung Saudi-Arabien, was die Snooker-Turniere angeht. Ne? Da war ja immer die Frage, wie wird das sich mit den chinesischen Turnieren in Zukunft entwickeln? Lassen die das auf sich sitzen, dass dann plötzlich hier Saudi-Arabien innerhalb von kürzester Zeit den Fourth Major hat? Wird da auf die eine oder andere Art und Weise reagiert? Also ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so klug ist. Am Schluss kann es einem egal sein, weil da sind chinesische Fans, die können sich und bestimmt auch ein paar aus anderen Ländern angereiste Fans, die können sich tolle Snooker anschauen und darum geht es ja am Ende des Tages. Trotzdem ich glaube, es ging vielen Fans so, oder wir hatten ja insgesamt in den letzten Jahren oft die Problematik, dass sich Turniere sehr gleich angefühlt haben. Das war natürlich auf die Spitze getrieben während Corona. Ne? Das ist in Milton Keynes, wir erinnern uns gerne eigentlich, weil Snooker lief wenigstens. Und das war ja doch ein Problem, weil du hast das Gefühl, okay, nächste Woche, nächstes Turnier, keine Ahnung mehr, wie es heißt, dann fiel es dir auch immer schwerer, die richtigen Sieger zu den richtigen Turnieren zuzuordnen. Und die chinesischen Turniere, da gab es halt welche, die hatten wirklich so ihre Standout-Features. Ne? Das Shanghai Masters natürlich, und das gehört für mich einfach in den September rein, wenn die Schule wieder losgeht in Bayern. Ja, so kenne ich das noch aus meinen Schulzeiten. die China Open gehören vor die WM. Ja, das sind so die die Eckpfeiler eigentlich. Die International Championship, okay, ich glaube, da hat sich jetzt gar nicht so viel getan. Aber weißt du, was ich meine? So dieses, okay, wir wissen,
Ja.
wo wir die platzieren können, zeitlich, gegebenenfalls örtlich. Da bin ich persönlich gar nicht so mit verheiratet, wobei natürlich Peking für die China Open immer wirklich eine große Sache war. Aber dieser Wiedererkennungsfaktor und dieses besondere Flair von Turnieren, das ist was von den Fans nachgefragt wird. Sonst wäre auch Saudi-Arabien nicht so abgestraft worden mit dem Fourth Major und na, diesem kollektiven Auslachen von WST. Weil wir mögen, der Snooker-Fan an sich, das sage ich selten, aber in dem Fall sage ich es, mag eigentlich Traditionsturniere, Turniere, die sich einen Namen machen, Turniere, die wachsen, die so ihren Charakter langsam gewinnen. Am Anfang weiß man das ja auch noch gar nicht, wie das Flair von einem Turnier sich entwickeln wird über die Jahre, wofür es in Erinnerung bleibt. Und dann hat man das in China, ich sage jetzt fast mal provokant, endlich mal, weil das hat ja lange genug gedauert, was auch an der ja, fehlenden Bereitschaft vieler Fans lag, sich, glaube ich, dem auch mal wirklich eine Chance zu geben. Das war ja auch viel so, das ist irgendwie ungewohnt. Also es hat ein bisschen gedauert und jetzt sind diese Turniere da und sind beliebt und geliebt und jetzt baut man den Kalender so um, dass die China Open könnten ja, die sind ja quasi auf der anderen Seite des Planeten jetzt. Also die könnten ja im Kalender gar nicht weiter weg von ihrem ursprünglichen Ort sein, als sie es jetzt
Ja.
sind. Gleichzeitig natürlich jetzt drei chinesische Turniere am Stück, will ich auch gesagt haben, das ist ja was sich die Spieler auch gewünscht haben, dass es mehr so Chinese Stretches im Kalender gibt. Und die gibt's, also sehen wir jetzt vor unseren Augen, dass das gemacht wurde. Das darf man jetzt auch nicht vergessen, dass das jetzt hier so prompt umgesetzt wurde. Und auch wir romantisieren das jetzt als Fans, dass die China Open ja so nah an der WM dran waren. Ja, das war weniger romantisch für den Sieger der China Open. Wir erinnern uns.
Das stimmt, wobei danach war ja erstmal WM-Quali-Pause. Aber ja, du hast natürlich recht. Also, wie gesagt, ich hab mit dem Turnier an sich überhaupt kein Problem. Aber ich hätte es irgendwie besser gefunden, wenn man es dann, weiß ich nicht, Taijuan Open oder wie auch immer genannt hätte oder China Masters oder was weiß ich. Aber die China Open, die verbinde ich halt einfach mit was anderem. Das wäre, wenn man es German Masters jetzt umbenennt in Berlin Open und macht irgendwo in, weiß ich nicht, in Köln ein Turnier, was dann German Masters heißt und ist irgendwie kurz vor der Weltmeisterschaft oder so. Also so ein Turnier in Köln kurz vor der Weltmeisterschaft habe ich natürlich nichts dagegen. Aber bevor wir uns jetzt hier verrennen, in Kölner Snooker-Turnieren hätte ich nicht gedacht, dass wir das mal in den Podcast mit reinnehmen. Lass uns auch noch über das Format reden, denn es ähnelt ja tatsächlich dem, wie nennen wir es jetzt so, dem Pre-Flat-Draw-Format. Also so wie Turniere früher waren. Qualifikation, die Top 16 sind schon gesetzt und dann gibt es noch eine Wildcard-Runde davor. Und da finde ich, müsste man ein bisschen über Fairness diskutieren, ne? Also ich weiß, das war früher immer so, dass die Wildcard-Runde,
Genau.
ja, man hat das irgendwie vergessen, finde ich, ne? Aber wie kacke ist es denn bitte, Entschuldigung, für die beiden Spieler jetzt in dem Fall, also es waren Horst Enver-Fey und Anthony McGill und die haben auch kurz einen Prozess gemacht, haben beide ihr Wildcard-Match 6-0 gewonnen gegen Liu Linhao und Wu Shengguang. Aber wie doof ist es denn bitte für die Leute, die sich da qualifizieren und dann kriegen sie statt ihr verdientes Erstrundenmatch gegen den Top-16-Spieler erstmal noch eine Wildcard vor die Nase gesetzt und die anderen 14, die haben das nicht. Also es ist irgendwie so ein kleiner Fairness-Faktor, der sich mit dem Flat Draw eigentlich erledigt hatte, weil da wurden die Wildcards, wenn es welche gab, mit ins Heldover reingepackt oder halt mit ins Draw rein. Da gab es dann entweder noch so eine zusätzliche Runde innerhalb der Quali allerdings und jetzt nicht, wenn du dich eigentlich schon fürs Turnier qualifiziert hast.
Ja, und das war früher immer so und da haben wir uns
Ja.
massiv immer drüber aufgeregt. Und es gab auch so Spieler, die haben das angezogen, ne? Die wurden jedes Mal in die Wildcard-Runde reingelost. Das klebte so an denen. Also ich habe da nie eine Statistik zu gemacht oder gesehen, aber so gefühlsmäßig gab es immer diejenigen, die immer die Wildcards abbekommen haben. Ja, es ist schwer auszuhalten, ne? Es tut schon einfach weh. Es tut weniger weh, wenn es 6-0, 6-0 ausgeht, wie in dem Fall. Aber es tut schon weh. Man fragt sich auch so ein bisschen, Warum eigentlich? Weil wir haben jetzt wirklich keinen Mangel an chinesischen SpielerInnen auf der Tour und auch keinen Mangel an chinesischen Weltmeistern in den letzten Jahren.
Nicht wirklich.
Ja, richtig, ne? Also sind die Zeiten vielleicht nicht doch auch einfach vorbei? Wenn man so viel ändert an den China Open, könnte man nicht das auch ändern. Aber andererseits, ich blicke da, ich kann mir nicht helfen, ich blicke da auch mit einem Neid drauf. Weil, wenn wir im Tempodrom so ein paar Wildcards einsetzen könnten, würden wir es auch machen, ne? Wir können es uns halt nicht leisten, offenbar. Das ist halt auch Teil der Wahrheit. Ich würde gern den Alex Widau in der Wildcard-Runde im Tempodrom sehen, verstehst du?
Ja.
Oder den Richard Wienold. Ne? Würde ich gern sehen. Ich hätte auch vor ein paar Jahren gesagt, hätte ich gerne den Flo Nüssle gesehen, aber der ist ja jetzt Profi. Und der hat gerade, Christian, hast du überhaupt mitbekommen, der hat gerade das erste Maximum Break
Ja.
überhaupt in der Geschichte von Heilbronn in Heilbronn gespielt. Hat der nicht auch erst das erste Maximum Break in Italien irgendwie gespielt vor ein paar Jahren da in Turin,
Exakt, ja.
kurz vor Weihnachten? Also der Mann hat das mit den Maximum Break-Rekorden. Flo, also herzlichen Glückwunsch. Würden wir auch echt gerne auf der Tour nochmal sehen, ne? Aber das ist alles auf Video. Das kann man sich anschauen, unter anderem bei Instagram auf dem Account von Heilbronn. Also, und der ist 6 Stunden mit dem Auto dahin gefahren, um dann für die Bundesliga zu trainieren mit dem Richard. Und muss man auch sagen, ist schon ein bisschen frech, ne? Im ersten Frame gegen den Richard, gegen den Lokalmatador, ne? Gegen den Hausherrn. Ja, haut der ein Maximum Break raus. Also völlig irre. Also beste Stimmung in Heilbronn und auch wie immer beste Bedingungen offenbar, sonst könnte man kein Maximum Break spielen. Ja, es ist toll. Also ein toller Club. Ich wäre sehr gerne dabei gewesen und hätte mir das live angeschaut. Ne? Ich meine, die trainieren nur für die Bundesliga und sowas kommt bei raus. Ich weiß nicht, wie viele Centuries die da noch hatten an dem Wochenende. Ne? Das ist schon cool. Also darf man auch nicht unterschätzen, Heilbronn für die Bundesliga in der kommenden Saison. Also ich freue mich riesig für Flo. Was für eine Nachricht. Fand ich spannender als manche Matches bei den China Open und auch cooler als manche Leistungen bei den China Open, Ding Junhui. Genau, machen wir weiter.
Nächste Woche übrigens dann in Frankreich Station für Flo Nüssle auf seiner Maximum Break Tour durch Europa. Nein, also ja, kommen wir mal zu den Matches. Ich hatte es ja schon angesprochen, die beiden Wildcard-Runden waren dann relativ schnell erledigt. Hossein Wafai hat es dann auch direkt ins Achtelfinale gespült, denn Mark Allen hat abgesagt und zwar nicht nur für die China Open, sondern auch für die. Was danach? Wuhan, ne, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Shenzhen Grand Prix, Xi'an Grand
Shenzhen,
Prix.
ne? Moment, 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 Moment. Das kriegen wir doch raus. Wir sind doch hier. Ich dachte eigentlich, Wuhan haben wir direkt
Nee,
danach, ne?
stimmt,
Wo?
Wuhan schon als
Ja.
nächstes. Okay.
Shenzhen ist doch, da hatten wir jetzt die Quali zwar, aber ich glaube, das ist erst irgendwann irgendwie Ende September, Anfang Oktober. Auf jeden Fall hat Mark Allen abgesagt und zwar aus persönlichen Gründen. Also, ich gehe davon aus, ist da so ein bisschen wieder sein Heimweh jetzt so ein bisschen durchgekommen. Der hat wahrscheinlich einfach keine Lust, so richtig Lust gehabt, jetzt 3, 4 Wochen weg zu sein.
Ja, oder es ist irgendwas anderes passiert. Wir wünschen ihm alles Gute,
Ja,
ne? Und
klar.
hoffen, dass er bald wieder im Einsatz sein kann. Ich habe dazu keine Updates zu berichten. Hossein Wafai freut sich jetzt, weil, also er hat halt Wildcard-Runde jetzt gespielt, also spielen müssen, hat die gewonnen und ist jetzt aber gleich direkt komplett weiter. Also in dem Sinne hätte er jetzt auch einen schlechteren Deal abbekommen können, ne? Der gute Hossein Wafai.
Das hätte schlechter laufen können. Gegner für ihn im Achtelfinale wird Stuart Bingham sein. Der hat nämlich John Higgins geschlagen, das heute früh so,
Was?
ja, das heute früh sogar, mit einer richtig tollen Leistung. Und der hat den letzten Frame gewonnen, obwohl er schon Snooker brauchte. Und das gegen John Higgins, das muss man erstmal hinkriegen. Und da hat es generell auch so ein bisschen gescheppert in der ersten Runde. Was so die Favoriten angeht, ne? Also Zhao Shintong haben wir ja schon drüber gesprochen. 5:6 gegen Zhang Anda. Auch das ist gerade erst ein paar, ja, Minuten jetzt im Prinzip her. Auf eine Respotted Black. Meine Güte, war das ein Finale, was sich die beiden da geliefert haben. Also zwei tolle Siege, sowohl für Stuart Bingham als auch für Zhang Anda.
Ja, also ich meine, wann hat denn der Stuart Bingham das letzte Mal den John Higgins geschlagen? Also wirklich, das muss ja Ewigkeiten her sein. Der hat natürlich in der Championship League, ne, da hat er immer mal wieder gegen den John Higgins in einem Best of Five oder sowas gewonnen. Aber wenn wir jetzt ernsthafte Siege außerhalb der Championship League nehmen. Christian, dann müssen wir zurückgehen ins Jahr
Masters 2016.
2016. Ja, Masters 2016. 6 zu 3 Stuart Bingham gegen John Higgins. Das war ja auch die Glanzzeit des Stuart Bingham, kann man, glaube ich, sagen. Also da hat er gegen Ronnie O'Sullivan dann im Halbfinale verloren. Und das, ich meine, der ist da, das war kurz nach seiner Weltmeisterschaft, ne? Das war wirklich, das war die Zeit von Stuart Bingham. Und seitdem hat er nicht mehr ernsthaft gegen John Higgins gewonnen. Ja, und jetzt wieder. Also das kann man gar nicht hoch genug ihm anrechnen. Und da war auch eine schöne 140 dabei, ne? Auch das muss man sagen. Zhang Anda, ich habe mich jetzt so gefreut, Christian. Der Zhang Anda ist wieder da. Ja, hallo. So nett. Also ich mag den ja total, wie er so sich gibt außerhalb der Matches. Ich finde den, also der macht ja, ist glaube ich ein cooler Typ. Da haben auch alle bei dem irgendwie gefeiert im Zuge der Weltmeisterschaft. Und ich glaube, das kann man gut. Ich glaube, mit dem kann man gut essen gehen und mit dem kann man gut feiern. Und der kann auch jetzt mal wieder Snooker spielen. Das wurde jetzt wirklich höchste Zeit, hat auch eine tolle 134 gemacht. Gegen Zhao Jintong und hat sich eben auf die Respotted Black diesen Entscheidungsframe geholt. Dann hat er eigentlich eine 53 gespielt, aber es sah trotzdem so aus, als würde Zhao Jintong einfach die Farben leer machen, ne? Und dann wäre es das gewesen. Hat er aber nicht. Und dann kommt Zhang An, da musste er einfach zweimal unter Druck schwarzlochen und das hat er fantastisch gemacht.
Das hat er richtig fantastisch gemacht. Ja, also gegen George Tong zu gewinnen, ist ja das eine. Aber das dann so auf eine Respotted Black, Hut ab. Nicht schlecht. Nächster Gegner für den Chinesen wird Chris Wakelin sein. Der hat 6 zu 4 gegen Tom Ford gewonnen. Stuart Bingham, Hossein Rafai, Chris Wakelin, Zhang Anda, einer von denen wird im Halbfinale stehen. Hätte man so vor dem Turnier vielleicht auch nicht gedacht. Und auch in der unteren Draw-Hälfte könnte es etwas turbulenter zur Sache gehen, denn da sind auch einige große Namen rausgegangen. Der prominenteste davon sicherlich Judd Trump, der ja gerade noch Shanghai gewonnen hatte, aber gegen Norbert Hossein kam auf komplett verlorene Posten stand.
Ja, hat er auch gesagt, er war müde. Wenn ich mir Judd, jetzt sind doch alle chinesischen Turniere so nah beieinander, ne? Also bitte, trink mal einen Kaffee. Aber wir können dem Mann nicht helfen. Vielleicht war er wieder zu spät in der Nacht bei Instagram unterwegs. Wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass Norbert Hossein kam wirklich richtig gut gespielt hat. Hat einen Century Break gemacht, aber vor allem war der an den entscheidenden Stellen da. Und Judd Trump ist ja auch einer der Spieler, der schon aufgrund des Angstfaktors gegen dich gewinnen kann. Und Norbert Hossein hat das an sich abprallen lassen und hat das Ding mit 6 zu 3 nach Hause gebracht. Auch nachdem ja Judd Trump am Anfang mal so eine gute Phase dann auch hatte, ne, und da mal auch zwei Frames in Folge gewonnen hat zum 2 zu 2 dann, auch mit schönen Breaks, aber Norbert Hossein, der hat nicht mehr zurückgeguckt. Na, jeder Fehler von Judd Trump wurde dann auch bestraft. Es war eine für Norbert Hossein wirklich überraschend coole Leistung. Der kann ja immer wieder fantastisch spielen, aber er tut es dann halt auch immer gerade so oft nicht, dass wir eigentlich viel zu selten über ihn reden. Und jetzt hat er das mal geschafft, dass wir voller Lob über ihn sprechen können, weil er Judd Trump ausgeschalten hat. Sehr, sehr früh in diesem Turnier.
Und er hat uns damit des möglichen Duells mit Ronnie O'Sullivan im Achtelfinale beraubt, beziehungsweise belohnt sich selber mit einem Duell mit Ronnie O'Sullivan. Der hat nämlich Jackson Paige mit 6 zu 2 relativ sicher geschlagen, hat da nur ein bisschen den Start, ja, verpennt, danach dann aber sehr souverän 6 zu 2 gewonnen. Auch souverän Xiao Guodong mit seinem 6 zu 3 gegen Anthony McGill. Und der trifft jetzt auf Sean Murphy in der nächsten Runde und der hat mit Matt Selt den Boden aufgewischt in der Arena von Taiwan, hat nämlich mal eben den Rekord von unbeantworteten Punkten, also Punkten, meiste Punkte in Folge, ohne dass der Gegner einen Punkt bekommt, pulverisiert von Ronnie O'Sullivan. 607 Punkte und noch nie wurde ein Double so genial, und zwar ein Double von Matt Selt, so frenetisch bejubelt wie das im sechsten Frame, als er seinen ersten Punkt machte.
Das ist absolut richtig. Hat es zum Frame-Gewinn gereicht? Nein. Aber er hat immerhin einen Ball gelocht. Aber ich muss sagen, ich habe mich da nicht für ihn gefreut an der Stelle. Bin ich ehrlich? Also, wenn ich mir jetzt einen Spieler aussuchen dürfte, dem das passiert, was jetzt Marcel passiert ist, nämlich du ausgerechnet gegen Sean Murphy. Ausgerechnet gegen Sean Murphy, du weißt, mit der maximalen Show, mit dem Glitzer, mit dem Disco Inferno, verstehst du, da wird jeder Frame auch noch zelebriert. Der Sean Murphy weiß auch zu jeder Tages- und Nachtzeit auswendig, wie hoch dieser Rekord denn auf den Punkt genau ist. Das kann mir keiner anders weiß machen, ja? Also wenn ich das einem gönnen würde, dass ihm das passiert, dann würde ich Marcel auswählen. Den würde ich für dieses Match wirklich auch nominieren. Noch vor Ding Junhui. Noch vor Ding Junhui. Und jetzt ist es ihm auch tatsächlich passiert. Und das tut dem mal so gut, ja? Herrlich. Und Sean Murphy, ich meine, was für eine Leistung. 4 Century Breaks in Folge, 132, 103, 139, 113. Und halt wirklich, ja, dem Gegner keinen Punkt gelassen, nichts gegönnt, die ersten 5 Frames komplett durch. Dann im 6., ja, hat er ein paar Punkte geholt und trotzdem Sean Murphy hat sich den Frame geholt zum 6:0. Also, das ist ein Rekord, den der Sean Murphy ja dem Ronnie O'Sullivan abgeluchst hat, der den gegen Ricky Walden aufgestellt hatte. Und an das Match erinnere ich mich gut und gerne.
Ja.
Also, das wird den Sean Murphy auf so vielen Ebenen freuen. Mich freut es, dass es gegen Matt Zelt war. Und ich bin gespannt, wie Sean Murphy weitermacht. Aber guter Start ins Turnier, Christian.
Definitiv, wobei ich mal davon ausgehe, dass Xiao Guodong ein bisschen mehr entgegenzusetzen haben wird. Ansonsten in der unteren Torhälfte, ja, da könnte es durchaus eine kleine Überraschung geben, denn Zhu Yulong gewann 6:3 gegen Mark Williams. Gut, vielleicht nicht die Riesenüberraschung, aber Li Hongyu 6:4 gegen Barry Hawkins gewonnen. David Gilbert 6:1 gegen Ding Junhui gewonnen und auch Wuyisa, unser frisch gebackener Weltmeister Spargel, musste ganz schön kämpfen, nämlich noch ein Comeback abwehren gegen Yao Pengcheng. Also das war ein hartes Stück Arbeit. David Gilbert jetzt als nächster Gegner, ja, da könnte man da vielleicht mal ein bisschen ruhiger agieren.
Naja, aber der David Gilbert hat ja Ding Junhui mit 6:1 geschlagen. Also,
Ja, gut, aber.
ja, ich meine, hat auch aufgehört mit 2 Centuries, mit der 110, 113. Und auch ansonsten, Ding Junhui hat nur, also ab Frame 4 nur unwesentlich mehr Punkte geholt als Matt Selt, sogar weniger. Waren 34 noch in den Frames 4 bis 7. Hatte davor aber ja auch sogar eine 76 gespielt. Davon hat der Matt Selt ja wirklich nur nachts geträumt. Trotzdem, ja, verwunderliche Leistung von Ding Junhui. Ah, erst verliert er das nächste Duell mit Zhao Jintong, ne? Dann versemmelt er das gegen David Gilbert von allen Leuten, der danach auch so ein absolutes Suggestivinterview beantworten musste, na, wie toll es doch ist bei den neuen China Open. Ja, das fand ich ein bisschen peinlich, aber da kann der David Gilbert nichts dafür. Genau, und ja, Ding Junhui mal wieder raus, Mark Williams und sein Bart sind auch ausgeschieden, da musste Zhu Yulong quasi gegen zwei Lebewesen gewinnen. Hat das sehr, sehr gut gemacht. Der kommt in Fahrer, der Zhu Yulong, oder?
Ich wollte gerade sagen, wie konstant ist der dieses Jahr, so generell, ne? Das ist ziemlich gut. Sehr
Also ich
stark.
meine, wir vergleichen ihn mit sich selbst. Das heißt, wenig Konstanz ist schon viel Konstanz, aber, oder? Man hat so den Eindruck, macht der jetzt den Zhao Guodong? Weil der Zhao Guodong, den kriegst du ja in der Weltspitze, den wirst du da auch nicht mehr los. Der
Ja.
klebt da. Der klebt da. Will Zhu Yulong, will er das natürlich, aber schafft er das jetzt tatsächlich vielleicht mal nach 15 Jahren der leeren Versprechungen? Wir beobachten das wirklich mit großer Spannung.
Ja, man hat auch das Gefühl, wenn er im Moment verliert, dann verliert er knapp. Also, und ja, mal gucken. Also, ja, Chancen hat er auf jeden Fall, ganz gute, nachdem ja durchaus einige Favoriten rausgeflogen sind. Das war in der oberen Draw-Hälfte dann nicht unbedingt der Fall, wo wir jetzt noch ins letzte Viertel reingehen. Da haben sowohl Neil Robertson als auch CJ Hui, Mark Selby und Karen Wilson gewonnen, aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise. CJ Hui 6:0 gegen Jiang Jun, das war eine unfassbar schnelle Angelegenheit. Und Jiang Jun hat eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Der hat nur seine Chancen nicht ausgenutzt. Ganz anders, Mark Selby gegen Pang Yongshu. Das war auch ein härteres Stück Arbeit, als es auf den ersten Blick aussah. Aber Mark Selby diesmal dann am Ende mit dem nötigen Quäntchen Glück dann auch diesmal. Anders als in Shanghai.
Ach Gott, ja, also, das, nee, also das hat mich auch gefreut, dass der Mark Selby jetzt ein bisschen in die Gänge gekommen ist. Aber wirklich ein schweres Match. Hoffentlich eine gute Möglichkeit für ihn jetzt auch ins Turnier reinzukommen. Aber leicht hatte es Karen Wilson auch nicht, ne, gegen Aaron Hill. Also
Nee.
Respekt, Respekt für Aaron Hill. Der, auch jemand, der, also der klebt jetzt natürlich nicht in den Top 16, aber der ist jetzt doch schon auf einem vertrauensvollen Weg. Na, der Aaron Hill nach oben. Und das freut mich. Also das ist ja wirklich sehr super. Und hat jetzt leider nicht ganz gereicht gegen Karen Wilson. Ja, das ist so ein klassischer letzter Frame gegen Karen Wilson, oder? Du spielst die 51 und gegen den Karen reicht es auch nicht, obwohl der sich auch nicht mit Ruhm bekleckert hatte, was Breakbuilding anging davor. Ja, also das war schon das, und das ist ja auch schon der zweite Frame mit einem
Ja.
Break von mehr als 50 Punkten, den Aaron Hill abgegeben hat. Das war der neunte Frame auch schon, der wirklich zum Herzensbrechen war. Ja, und dann der elfte auch nochmal. Es war dann am Schluss einer zu viel. Ne? Wenn du die 50 Punkte dir schon holst, von denen Mercer nachts träumt, dann solltest du den Frame auch gewinnen. Aber das sind die Küchenweisheiten, die wir hier so schön im Podcast von uns geben können. Na, es ist einfach brutal hart, das hat man da auch wieder gesehen. Also ich hoffe, er kann da was Positives draus mitnehmen. Es war so knapp gegen Karen Wilson.
Das war's. 6 zu 5 am Ende der Sieg für Karen, der damit auf Mark Selby in einem der absoluten Top-Matches morgen treffen wird. Nee, übermorgen. Es wird ja auf zwei Tischen gespielt bei den China Open. Neil Robertson hat noch, um das zu vollenden, 6 zu 3 gewonnen gegen Chang Bingyu. Der Australier führte schon 5-0 eher. Also ich dachte, ach nee, so schnell muss es ja dann doch nicht gehen. Und Chang noch ein bisschen hat rankommen lassen. Aber alles in allem wirklich sehr launige erste Runde und ein tolles Line-up, was wir jetzt im Achtelfinale haben. Morgen geht's da los um 8 Uhr deutscher Zeit mit Zhu Yulong gegen Liu Hongyu und David Gilbert gegen Vuisa. Nachmittag gibt's dann Nob und sein Kam gegen Ronnie O'Sullivan und Xiao Guodong gegen Sean Murphy und die anderen vier Matches, das sind Neil Robertson gegen CJ Hui, Mark Selby gegen Karen Wilson, Stuart Bingham gegen Hossein Wafai und Chris Wakelin gegen Zhang Anda, die gibt es dann am Donnerstag. Das ist so ein bisschen das, was mir am Turnier tatsächlich gefällt. Es geht so peu à peu rein und auf zwei Tischen, muss ich sagen, hat durchaus einen Charme, auch für so ein vollständiges Weltranglistenturnier.
Ja, also ich muss sagen, Christian, mir gefällt das Turnier auch. Ich hätte es gerne woanders im Kalender gesehen und wie gesagt, der Nostalgiefaktor fehlt ein bisschen, aber ich mag das mit den zwei Tischen, ich mag dieses Aufgeräumte und man hat so das Gefühl, es ergibt Sinn, wer wann spielt. Es ist weniger überwältigend jetzt an der Masse an Spielern und Matches gleichzeitig, wie als jetzt zum Beispiel die Championship League. Und es ist doch insgesamt eine runde Sache. Also ich finde es toll. Wir haben wieder in der Frühsnooker und am Nachmittag. Auch das ist ja eine schöne Abwechslung, die wir jetzt in diesen Sommerwochen, in diesem chinesischen Teil des Kalenders quasi, erleben können. Also ja, ich fühle mich wohl mit dem Turnier, bin jetzt durch die Respotted Black auch richtig drin.
Also, auf geht's, Zhang Anda, in der nächsten Runde nochmal dann bitte. Das war es mit dem Auftakt in die, naja, nicht so ganz richtig China Open, aber es ist ein tolles Turnier, auch wenn sich der Name irgendwie etwas fehl am Platz anführt. Und wir hören uns das nächste Mal wieder hier bei Total Clearance, dann mit der Zusammenfassung der weiteren Matches bei diesem Turnier in Taiyuan.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.